So, jetzt sind wir immer noch gewesen bei, das ist die Praxis der Moral, das Rechten, das Fordern, das Streiten, das Behaupten des eigenen Rechts, das Bestreiten des fremden Rechts. Wer das tut, und die Diskussionsbeispiele vorhin haben alle schon mehrfach davon gezehrt, wer das tut, dem bleibt eines nicht erspart. Sozusagen die Kehrseite der moralischen Autonomie des Individuums. Es bleibt den Menschen nicht erspart, dass sie bemerken, dass das Gute, das sie im Kopf haben, in der Welt nicht ist. Sie erleben laufend Enttäuschungen in ihrem berechtigten Anspruchsbewusstsein. Die Arbeiter, die eben sagen, so wird es uns gedankt, die erfahren, dass es ihnen nicht gedankt wird. Die Arbeiter, die sagen, wir werden entlassen, Missmanagement, äußern die Überzeugung, dass es in der kapitalistischen Wirtschaft eigentlich unmöglich sein kann, dass man entlassen wird, wenn der Manager alles richtig macht. Sie äußern die Überzeugung, dass es nicht zum Plan des Geschäfts gehört, dass auch entlassen wird, sondern dass das Notlagen sind, die Flaschen verursacht haben. Aber sie erfahren natürlich, und sie billigen übrigens mit dem Spruch, dass in der Lage, wie sie nun mal ist, Entlassungen sein müssen. Also Enttäuschungen erleben sie jede Menge. Das Gute, das sie sich ausgedacht haben, die mögliche Vereinbarkeit der Interessen, an die sie glauben, immerzu gibt es nicht. Aber man wird nicht klug draus. Es wäre ja wieder eine Gelegenheit zum Absprung. Wieder eine Gelegenheit dazu, ich habe mir das alles so schön harmonisch gedacht, aber so ist es offenbar nicht. Wäre Gelegenheit zu sagen, ja, wie ist es denn dann? Nein, die Geschichte läuft andersrum. Die Leute halten am Maßstab fest und lassen die Wirklichkeit nicht gelten. Die halten an dem Bewusstsein ihres Rechts fest und halten die Realität mal für eine umfassende Verletzung. Das ist eine große geistige Leistung. Übrigens eine widersprüchliche, denn wenn die Realität eine umfassende Verletzung der Regel ist, dann ist die Regel nichts. Ändert aber nichts. Man schaut in die Welt, das sind diese Sätze, der moralisch enttäuschte Mensch schaut in die Welt, schaut um sich herum, findet lauter Lumpen. Jeder denkt bloß an sich, alles Abgreifer um einen herum. Man ist enttäuscht, aber man lässt den Maßstab hin. Und das führt vielleicht zu einer Bejahung des Kapitalismus, die ist unüberholbar. Es ist ein Ja zur Gesellschaft im Konjunktiv. Eigentlich heißt das Wort. Eigentlich ging es doch auf. Eigentlich hätte mein Interesse doch ein Plätzchen in diesem Laden. Eigentlich müsste es doch auch mir gut gehen können. Wenn alle ihre Pflicht täten, wenn die anderen sich an die Schranken des Erlaubten und Gebotenen hielten, müsste es eigentlich aufgehen. Es geht nicht auf. Das spricht aber nicht gegen die Gesellschaft, wie ich sie mir als Vernünftige denke, sondern es spricht gegen alle ihre Agenten. Das ist ein Ja zu den Verhältnissen, das ist durch Erfahrung nicht mehr zu erschüttern. Weil es lebt ja von der, da ist die schlechte Erfahrung ja schon verarbeitet in der Kategorie eigentlich. Mit Erfahrung ist da gar nichts zu machen, weil es gibt ja einen Weg, wie man es versteht. Nämlich, alles Schlechte, was ich erfahre, ist Pflichtverletzung an allen möglichen Stellen. Eigentlich könnte es zusammengehen, aber es tut es nicht, weil die anderen was verkehrt machen. Da merkt man der Satz von Marx, Moral ist die illusorische Gemeinschaftlichkeit der Menschen in der Konkurrenzgesellschaft. Illusorische Gemeinschaftlichkeit. Das ist Ihrer Punkt, illusorisch nämlich in einem doppelten Sinn. Es ist eine illusorische Gemeinschaftlichkeit, weil die denken sich diesen Laden, diesen Konkurrenzladen mit seinem Gegeneinander der Interessen als ein Gemeinschaftswerk. Als Sache, wo man zusammenwirkt, eigentlich. Nein, das dürfte ich jetzt nicht sagen, das ist soweit verkehrt. Das ist die zweite Stufe, genau. Nein, erstmal illusorische Gemeinschaftlichkeit. Sie täuschen sich darin, dass sie den Laden, wie er ist, mit seinem Gegeneinander, als eine Gemeinschaft denken. Darin täuschen sie sich. Das ist Irrtum, illusorische Gemeinschaftlichkeit. Und die zweite Hälfte ist, und sie wissen auch noch, dass es so nicht ist. Es ist es eigentlich. Und halten im Konjunktiv, im, wenn sich alle dran hielten, wäre es doch in Ordnung, dran fest, dass die Gesellschaft, in der sie leben, eigentlich eine ist, die mitmachen und gehorsam und konstruktive Mitarbeit verdient. Das ist lustig, nicht ums Verrecken, das ist nämlich die andere Fassung davon. Es wird sich nicht ums Verrecken zum Gegensatz der Interessen bekannt. Oder anders ausgedrückt, das wird auch keiner aushalten, ohne dass er Umsturz plant. Das hält keiner aus, deswegen ist das eine andere Fassung von dem illusorische Gemeinschaftlichkeit. Jeder hält dran fest, dass der Laden, in dem einer auf Kosten des anderen Geldreichtum akquiriert, dass dieser Laden ein Gemeinschaftswerk sei. Eine andere Fassung davon. Jeder Bäcker bäckt die Brötchen, um damit anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist keine besondere Schande, das macht ja der Schuster und der Lehrer und so weiter auch. Aber sagt er das? Nein, der sagt, ich backe die Brötchen, weil die Leute brauchen ja was zu essen. Und das Geld, das ist bloß die gerechte Gegenleistung für den Dienst. Keiner bekennt sich dazu, dass das Gegeneinander überhaupt die Weise ist, wie man zu was kommt. Sondern man hält fest, dass man in einer Gemeinschaft steht. Man hat ein Bild von Gemeinschaft. Wie absurd das Bild von Gemeinschaft ist, habe ich vorhin schon erzählt. Nämlich, außer negativ zu Interessen hat es ja gar keinen Inhalt. Also allgemeine Selbstbeschränkung, das ist eigentlich die Gemeinschaftlichkeit. Man merkt ja auch in dem Inhalt noch, dass keine positive Gemeinschaftlichkeit vorliegt. Dennoch, eisern wird daran festgehalten. Und lieber machen die Leute den Übergang in die Richtung, dass sie eine Anthropologie des schlechten Menschen machen, als dass sie Zweifel an dem Gehalt der Interessen äußern, deren Gegensätzlichkeit sie erleben müssen. Also gerade das moralische Denken, das eben den Glauben, dass mein Interesse, mein berechtigtes Anliegen, doch ein Plätzchen haben müsste in diesem Lande. Gerade dieser Standpunkt, der dann alle schlechten Erfahrungen als Pflichtverletzung anderer verarbeitet, kommt zum Urteil, der Mensch ist schlecht. Der Mensch denkt immer bloß an sich. Na, und da sind wir nicht mehr weit weg vom christlichen Menschenbild, der Mensch ist ein Sünder von Grund auf. Richtig, davon lebt ja die ganze geistliche Welt der bürgerlichen Gesellschaft, dass man eine gute Meinung von den Verhältnissen durch eine schlechte Meinung vom Menschen pflegt.
Ja, aber alle haben sich.
Es ist ja wieder das schöne, leicht widerlegbare an dem, so jeder hält sich selber für eine Ausnahme von dem allgemeinen Urteil, das er fällt. Deswegen jetzt noch ein letzter Punkt, und dann bin ich eigentlich schon fertig mit den ganzen Geschichten.
Der Moralist bedeutet dessen, dass er sein berechtigtes Interesse nicht zum Ausdruck bekommt. Allgemein nicht verletzt den anderen. Damit steckt eben nur das Plädoyer auch für die Kriegsordnung, wo alle moralisch Interesse gemacht hat.
Zu dem letzten Urteil kommt es ja nicht. das Urteil, dass die Ordnung, in der er lebt, nichts taugt für das Interesse, das einer hat. Dazu kommt es nicht. Die Reihenfolge war umgekehrt. Die Leute machen die Erfahrung, dass ihre Anliegen, von denen sie sich bescheinigen, sie sind berechtigte Anliegen. Man verlangt nichts Unrechtes, nichts Maßloses. Sie machen die Erfahrung, dass diese von ihnen für berechtigt gehaltenen Anliegen scheitern. Dass sie nicht durchkommen damit. Sie machen schlechte Erfahrungen. So. Und jetzt war mein Ding, das wäre doch eine gute Gelegenheit zum Absprung zu fragen, ja, worum geht es denn dann denen, die mir jetzt die Niederlage bereitet haben? Das geistliche Verfahren des Moralisierens geht aber anders. Es sagt, das ist ein Verstoß. Das ist ein, da haben wir es in Phrase geprägt, Missdisun. Ja? Missmanagement, Dysfunktion, Ungerechtigkeit. Man merkt lauter negative Urteile. Man lässt sich nicht darauf ein, zu sagen, was ist das, was mir da widerfährt. Sondern man ist entschieden zu sagen, was mir widerfährt, ist ein Verstoß. Und in dem Gedanken, das ist ein Verstoß, halte ich meinen Glauben daran, dass die Ordnung, wie sie ist, meine Niederlage nicht vorgesehen hat. Dass das nicht zum Plan dieser Ordnung gehört. Halte ich den Glauben hoch, indem ich das, was mir passiert, als Verstoß gegen die Ordnung auffasse. Hier wird die Gerechtigkeit, um die es doch geht, verletzt. Hier geht der Unternehmer mit seiner grenzenlosen Profitsucht zu weit. Ja, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es wird nie der Inhalt des Interesses, sondern es wird der Grad seiner Durchsetzung kritisiert. Ja, da kommen dann diese DKP-Argumente, Maximalprofite als Kritikkategorie her. Die kritisieren nicht den Profit, sondern die Größenordnung. Eben zu viel davon. So, und wer so denkt, der ist jetzt erstmal, er verteidigt, ja was verteidigt er eigentlich? Er verteidigt das Idealbild der Ordnung, das er im Kopf hat. Gegen die Wirklichkeit, die er erfährt. Ja, soweit ist klar. Der nächste Schritt kommt nämlich jetzt erst. Der war auch wirklich noch nicht dran, das ist noch ein Fortschritt in dem Ding.
Aber da vielleicht auch noch ein Punkt, der wird. Man davon abgesehen mal, dass es auch DKPler gab, die das zusätzlich haben. Und weil da nicht nur dagegen, wenn es so die Europa auf maximal so, weil das ist ja nicht gleich gut, aber
ein Problem. Es kommt nicht darauf an, wenn überhaupt, könnten wir uns ganz schnell einigen. Wenn die untereinander oder mit uns reden, reden sie anders, als wenn sie Propaganda nach außen machen.
Sein sollte und dass
ist es sein Interesse, in dieser bürgerlichen Gesellschaft verletzt wird.
Ja, da muss ich jetzt zwei sagen. Das eine mit dem inhaltsleeren Maßstab und das zweite mit dem Bäcker. Das Beispiel wird verkehrt aufgefasst von Ihrem Beitrag, so wie Sie da reden. Das sagt der Bäcker nicht. Der sagt nicht, gebrauchswertmäßig wäre das, was ich mache, ja ganz vernünftige Sache, aber in dieser Gesellschaft kommt der Gebrauchswert ja nicht zum Zuge, sondern da muss ich notgedrungen in dem Geld her sein und ich geniere mich und es ist eine Schande. Würde der Bäcker das sagen, wäre er unser Mann, das ist doch klar. Nein, dann würde er nicht moralisch argumentieren. Dann würde er gegen die unvernünftige Organisationsweise dieser Gesellschaft ein Argument sagen. Und da hätte ich nichts dagegen und das wäre alles kein Problem. Nur, der Bäcker, von dem ich erzählt habe, war nicht der Mann. Und man darf dieses Beispiel nicht quasi gutwillig zu einer kommunistischen Kritik der bürgerlichen Welt hochpeppen, um dann zu sagen, na schau mal, marxistische Kritik am Kapitalismus und moralisches Denken ist doch ein und dasselbe. Also das ist ein vollkommen anderer Fall, wenn die Leute sich zugute halten. Sie leisten doch was für die anderen. Wenn sie also ein Ideal der Gemeinschaftlichkeit pflegen, wo sie ihr Gewerbe tatsächlich ausüben, um Geld zu verdienen und nicht um Wunder was Gutes zu tun. Müssen wir die Leute fragen. Jeder Arzt sagt doch, es geht nicht ums Geld, es geht auch ums Heilen. Der Sozialarbeiter sagt, es geht um die Kinder, dass sie nicht halt wie die französischen Jugendlichen aus dem Ruder laufen. Und so weiter. Und all die möchte ich mal fragen, ob sie es eigentlich auch tun würden, wenn sie kein Geld mitverdienen würden. Natürlich nicht. Das ist das Gute, was man sich zugute hält, wenn man ein bürgerliches Gewerbe betreibt. Das war meine Rede. Und das ist nicht hochzudeuten in Richtung, sie treten für die Gebrauchswertseite ein und kritisieren in deren Licht die Wertseite ihres Gewerbes. Das war das eine. Das zweite ist das mit dem Inhaltslos. Inhaltslos ist vielleicht nicht die Kategorisierung oder nicht, ist nicht die Bestimmung, die ich geben sollte oder wollte. Die Moral hat einen entscheidenden Inhalt, nämlich ihr Ideal, das Zusammenbestehen können der Interessen. Das kann man ausdrücken als das größte Glück der größten Zahl. Das kann man ausdrücken als das allgemeine Gut. Oder das kann man ausdrücken eben als allgemeinen Wohlstand. Oder sogar als jedem das Seine. Ja, da merkt man, es sind vielleicht Fassungen, da hört man dann schon manchmal raus. Manchmal ist es die zuschlagende Gerechtigkeit, manchmal ist es die gewährende Gerechtigkeit. Ist aber nicht so wichtig an der Stelle. Die Moral hat den Inhalt, dass die Interessen zusammen bestehen können sollen. Übrigens, die alten Morallehrer, erinnere ich mich gut, drücken das sogar sehr ausdrücklich aus. Also wenn man den Kant nimmt, der kommt richtig zu so einer Formulierung. Das Reich der Zwecke, wo die alle miteinander gehen. Also das ist das Ideal. Und die Tugenden, die dann aus dem Ideal folgen, haben einfach den Charakter der Negation des Egoismus. Sie haben den Charakter der Negation, ja, das, was für sich selber rausholen. Das ist der ganze Punkt. Also das ist nicht inhaltslos, das ist eine Negation. Das ist nicht dein Interesse, nicht unbeschränkt, nicht ungemäßigt, nicht unbedingt verfolgen, sondern immer dabei denken, wie es auf die anderen wirkt. Das ist der Inhalt. Und der Inhalt ist Mäßigung. Und das führt zurück zu den Überlegungen von vorhin. Es verweist auf eine Gesellschaft von antagonistischen Interessen und es ist ein affirmatives Bewusstsein dieses anderen. Jetzt möchte ich noch den letzten Punkt ausführen, der ist nicht mehr riesig, zu dem, was ich mir da zurechtgelegt habe. Und dann ist erstmal offen für Diskussionsbeiträge und Interessen in alle Richtungen. Einen komplizierten Punkt hatte ich nämlich noch quasi vorbereitet in den vorherigen Überlegungen. Diese Bejahung der Ordnung, die das moralische Denken in der Form des eigentlich zustande bringt. Das Ja, das, die Ordnung ist okay im Konjunktiv, hat ja nach der anderen Seite hin die Bedeutung. Ja sagen tue ich zu einer gedachten, idealisierten Ordnung, die es so gar nicht gibt. Wenn überhaupt, ist das der Absprung dafür, dass Moralisten auch manchmal Gesellschaftsfeinde werden. Übrigens in der Regel nicht. Ja, die bürgerliche Literatur ist voll von eben Typen wie Kohlhaas oder dem, heißt der Mohr, ne? Mohr, Franz, na, Franz ist die Kanalie, der andere. Der andere Mohr halt. Karl Mohr. Also, das sind die Fälle aus Moral, wegen dem Ja zu der vorgestellten guten Ordnung, in der eine Harmonie der Interessen ist, in der die Interessen miteinander bestehen können, und der Enttäuschung über die Wirklichkeit kann man auch mal radikal werden. Übrigens dann radikal mit, man sorgt dafür, dass allgemein, dass die allgemeine Mäßigung auch eintritt, die nötig ist. Da bin ich jetzt schon hart an dem, wo ich hin wollte, aber nicht mit dem Karl Mohr hin wollte. Nämlich, so sehr es eine Bejahung eines ideellen Gemeinwesens ist, was das moralische Bewusstsein hervorbringt. Ich sage Ja zu der gedachten Ordnung, in der ich mein Interesse aufgehoben weiß und in der, von der ich in meinem Kopf weiß, da kann ich drin bestehen und die anderen auch. Ich sage Ja zu unserer Rechtsordnung, aber nicht zu der, wie sie wirklich ist, sondern wie ich sie mir denke. Das ist das Moment, das ist durch Erfahrung nicht mehr zu enttäuschen, das ist die Unerschütterlichkeit, aber es ist ja auch die Entfernung von der Wirklichkeit. Ja, sagt man zu der Ordnung in einer idealisierten Fassung. Da gehört jetzt das hin, dass es durchtrifft in der bürgerlichen Welt keinen Menschen, der sagt, es ist in Ordnung. Ja, Kritik muss sein. Ja, Missstände gibt es immer. Wofür die wirklich total sind, das ist die idealisierte Fassung von dem Laden, nicht der wirkliche Laden. Aber für die idealisierte Fassung sind sie unerschütterlich. Der Abweg ist aber nicht sehr groß. Denn wenn die Theorie dieses Weltbilds heißt, alles Übel kommt von der Pflichtverletzung, von dem, dass andere sich über das, was ihnen zusteht, hinausbewegen. Mehr grapschen, als gerechterweise von ihnen gegrapscht werden darf. Wenn das die Theorie ist, dann ist die Abhilfe natürlich eine, die den Idealisten wieder zum wirklichen Staat zurückführt. Wer ist denn der Adressat von Forderungen, dass endlich mal dafür gesorgt werden soll, dass die Pflicht auch der anderen dass auch die anderen ihre Pflicht einhalten? Jetzt kommt die Moral, gerade der Gedanke der harmonischen, quasi gewaltfreien Koexistenz der Interessen. Jetzt kommt die Moral und gerade weil sie dieses Ideal hat, zurück zur wirklichen Macht und sagt, Staat, hau mal auf den, hau mal auf den, hau mal auf den mehr drauf, die nehmen sich was raus.
Vermögenssteuer braucht.
Ja, der arme Mann braucht Vermögenssteuer, der Staat muss mal sich was holen dort. Ja, oder der soll mal für Patriotismus bei den Unternehmern sorgen. Oder der soll mal dafür sorgen, dass die Gewerkschaften nicht immer den Egoismus der Arbeitsplatzbesitzer gegen die wirklich in Not befindlichen Arbeitsplatznichtbesitzer befördert. Und. Der Gedanke, wie kann man denn das Gute in die Welt bringen, wenn das Gute drin besteht, alle halten sich an ihre Pflicht, dann ist der Gedanke, die Staatsmacht muss viel radikaler auf ihren Laden aufpassen. Sie muss verhindern, dass sich die Leute was rausnehmen, sie muss den Egoismus unterbinden oder in die Schranken weisen. Deswegen ist es kein Wunder, dass gerade das moralische Weltbild eigentlich immer auf dem Sprung zu faschistischen Forderungen ist. Das moralische Weltbild findet die Konkurrenz und die Lizenzen zum Egoismus als viel zu weitgehend, weil es ja den Egoismus zu dem erklärt, woran wir leiden. Und dieses moralische Denken, das ist eigentlich das, was die Stammtische beherrscht. Sie entdecken überall Übertretungen, überall welche, die sich was rausnehmen und sind eigentlich voll des Rufs, der Staat soll endlich seine Autorität wiederherstellen und dafür sorgen, dass die anderen ihre Pflicht tun. Also insofern ist der war noch wichtig, so idealistisch das Ja zu der Ordnung ist, die man bloß im Kopf hat, so sehr diese vorgestellte Harmonie bloß eingebildete ist, wenn man daran denkt, wie die Harmonie denn endlich in der Welt vorankommen soll, landet man bei der Macht, die gefälligst die freche Selbstsucht an dieser und jener und eigentlich an allen Stellen konsequenter einschränken soll. Auch das hat durchaus seine Notwendigkeit. Es ist nicht eine mögliche Konsequenz aus dem Moralisieren und es gibt ganz andere. Es hat schon seine Notwendigkeit, dass es am Schluss beim Ruf nach einem Staat landet, der eben die ganzen Pflichtverletzer besser bewachen soll. So, jetzt ist erstmal Schluss. Jetzt kann man sagen, gut, jetzt kann man über alles Mögliche reden, was einem noch so einfällt oder was man die ganze Zeit schon sagen wollte und nicht durfte.